HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Ja, unser Gast heute an diesem Sonntag ist Lars Eidinger. Und Lars Eidinger ist so etwas, das kann man glaube ich sagen, wie ein Gesamtkunstwerk. Er ist ein Macho-Milchbubi, so hat ihn die Presse mal genannt. Er ist ein absoluter Softie im Kino und ein Berserker auf der Bühne. Und im Kino ist er momentan mit All My Lovings. Und da hat er als einer von drei Geschwistern seinen Job gerade verloren, lässt aber seine sexy Pilotenuniform immer an, setzt sich damit an die Hotelbar und hat einen super guten Lauf bei den Frauen. Ob das die ideale Lösung ist, wenn man seinen Job verliert, das weiß ich nicht. Gibt auf jeden Fall eine Menge Konflikte, die er dann lösen muss. Und für uns gibt es heute an diesem Sonntag eine ganze Menge mit ihm zu besprechen. Denn wenn man 80.000 Follower hat auf Instagram, so erfolgreich ist im Kino und auf der Bühne, wenn man Popkultur und Hochkultur bedient, dann freue ich mich einfach. Ich habe lange auf ihn gewartet, dass er heute mein Gast des Tages ist. Unser Gast heute an diesem Sonntag beim HR3 Sonntagstalk ist der Schauspieler, Kinostar, DJ und Bravo-Posterboy Lars Eidinger. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Alle lieben Lars Eidinger. Sie haben richtig guten Lauf. Mögen Sie sich?
Ja, doch. Ich mag mich. Ja, es ist eine gute Frage. Es ist nicht so einfach.
Ich habe mich das gefragt bei der Vorbereitung, weil Ihnen ja auch sehr viel Wertschätzung entgegenschlägt.
Ja.
Ob man das selbst vielleicht ganz anders wahrnimmt.
Meine Frau, die amüsiert sich manchmal so ein bisschen über mich, weil sie sagt, du glaubst es dann auch immer, wenn die Leute dir Komplimente machen. Also ich habe eher die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt zu anderen gehe und denen Komplimente machen, kann ja auch nicht jeder annehmen. Ja, man investiert so viel dafür, diese Bestätigung zu erfahren. Und wenn sie dann kommt, dann muss man sie auch erstmal annehmen können.
Das heißt ja, man glaubt auch demjenigen, der das Kompliment schenkt.
Ja, genau, das meine ich. Ja, ich kann das schon. Ja, ich freue mich dann auch wahnsinnig. Also ich habe jetzt gerade so einen ganz kurzen Auftritt in Dumbo von Tim Burton. Und da war Disney so freundlich und hat angeboten, dass sie meiner Tochter und der gesamten Schulklasse eine private Kinovorführung spendieren.
Yes.
Ja. War süß, ja. Und meine Tochter hat sich auch total gefreut und alle sind gekommen, die ganze Klasse war da. Und dann saßen wir im Kino und nachdem dann meine sehr kurze Szene kam, bin ich aufgestanden, ich saß in der ersten Reihe und habe mich umgedreht zu den Kindern und habe gesagt, das war es jetzt übrigens. Und dann rief der eine so, gut gespielt. Ja. Und darüber habe ich mich gefreut. Also das klingt immer so blöd, aber ich freue mich über sowas. Ich wundere mich auch immer.
Und Kinder sind ja sehr ehrlich in ihrem Urteil, muss
ja,
man auch mal sagen.
Ja, absolut. Ja. Und meine Tochter zum Beispiel hat gesagt, nee, das, hast du dich da selber synchronisiert? Habe ich nämlich. Wir haben es auf Deutsch geschaut und sie meinte, warum machst du eigentlich deine Stimme immer so tief? Und so, du machst immer so eine Schauspielerstimme, hat sie gesagt. Die kritisiert mich da schon. Ja.
Heute am Tag der Europawahl. Fühlen Sie Europa? Und wenn ja, wie?
Ja, es war schon interessant. Ich habe vor 2 Jahren, glaube ich, habe ich an einem Kongress teilgenommen, den Wolfgang Tillmanns und Rem Koolhaas initiiert haben, wo es um Europa ging und auch darum, Europa wieder...
Ein Architekt und ein Fotograf.
Genau, um den Leuten wieder klarzumachen, wofür steht eigentlich Europa oder was ist eigentlich die Idee von Europa und auch das Image von Europa wieder ein bisschen aufzupolieren oder...
Zu begeistern. Für die Idee
genau.
Des Wir.
Mhm. Genau. Und da habe ich einen Text vorgelesen von Stefan Zweig, der war von 1932, wenn ich mich nicht täusche. Und da ging es darum, dass er gesagt hat, es müsste eigentlich ein Medium geben, was international veröffentlicht wird, in alle Sprachen übersetzt wird und was sich zur Aufgabe macht, was Positives in die Welt zu bringen und die Leute wieder positiv zu stimmen und zu motivieren und frei ist von Missgunst und Hass. Einfach um auch das Trauma des Ersten Weltkriegs zu überwinden. Und mir ist dann bewusst geworden, im Grunde haben wir dieses, er hat es damals Magazin genannt, aber wir haben dieses Medium.
Und trotzdem ist der Hass ja noch da.
Genau, wir haben
all
das Internet.
Wir
könnten es dazu nutzen, aber wenn man sich das Internet anguckt, wenn man sich die sozialen Medien anguckt, dann sind sie genau voll von Missgunst und Hass. Und das äußert sich, glaube ich, in solchen Phänomenen wie dem Brexit. Ja.
Dann nennen wir vielleicht gleich nach einer kurzen Pause ein paar Beispiele, was wir vielleicht beide an Europa schätzen und ob sie wählen waren. Lars Eidinger ist heute unser Gast. Normalerweise erleben wir ihn auf der Kinoleinwand oder auf der Theaterbühne. Und heute bei HR3 im Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast an diesem Sonntag ist der Schauspieler Lars Eidinger. Heute ist der Tag, an dem Europa auch wählt. Waren Sie schon in der Wahlkabine oder sind Sie der Typ für die Briefwahl?
Nee, ich war tatsächlich schon in der Wahlkabine.
In der Grundschule um die Ecke, das riecht's immer so lecker, ne, wie früher.
Ja, und man trifft auch alte Bekannte wieder und so. Nee, ich mag das, ich gehe da gerne hin. Doch, ich gehe auch wirklich immer hin. Also es ist dann oft auch mit Freunden ein Thema. Ich habe schon auch im Bekanntenkreis, Freundeskreis viele Leute, die nicht wählen.
Ist mir unverständlich.
Gehen. Mir auch.
Weil in anderen Ländern riskieren ja Menschen so viel, um ihre Stimme abzugeben. Und hier wird sie wirklich verschenkt. Was sagen Sie den Freunden dann?
Ja, ich versuche dann schon auch ein Stück weit Verständnis dafür aufzubringen, dass sich natürlich diese Haltung, dass man sagt, ich kann nichts ändern und ich verstehe auch die Zusammenhänge gar nicht mehr und es ist mir alles zu kompliziert geworden und ich halte mich da raus, bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen kann. Aber im Grunde hebelt genau diese Art des Denkens die Demokratie aus. Und wir haben vor vielen Jahren ein Stück an einer Schaubühne in Berlin, an dem Theater, in dem ich nach wie vor festes Ensemblemitglied bin.
Seit 1999.
Ein Stück gemacht, das hieß Die Dummheit. Und da unterhalten sich zwei Wissenschaftler über das Phänomen der Pseudokomplexität. Und das meint genau das, dass man sagt, die Zusammenhänge sind so kompliziert geworden, dass ich sie eigentlich nicht mehr durchschauen kann, geschweige denn mir eine Meinung darüber erlauben kann. Das ist natürlich fatal, so wenn man in der Demokratie lebt.
Einige sind für Wahlpflicht.
Für Wahlpflicht. Ja, vielleicht ist es gar nicht so ein falscher Gedanke. Also ich glaube schon oft, dass man die Leute da auch zu ihrem Glück zwingen muss. Ohne scheint es ja nicht zu gehen.
In was für einem Zustand ist denn Europa gerade in Ihren Augen?
Ich finde diese ganze Bewegung der jungen Generation schon sehr interessant, weil ich da eine Kraft spüre, die ich so lange nicht erlebt habe und auch eine Aufbruchsstimmung. So. Und ich glaube daran, dass die was verändern können, weil es einen entscheidenden Unterschied macht zu der Art, wie wir noch demonstriert haben. Und zwar nicht, dass man zwangsläufig das System oder die anderen dafür verantwortlich macht, für die Misere, sondern bei sich selber anfängt. Und mir begegnet es auch bei jungen Kollegen, mit denen ich zu tun habe, so beim Film, dass die einfach mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit das leben, was sie von anderen erwarten. Also das war bei uns noch nicht so, sondern wir haben immer gesagt, es krankt alles an dem System, so da an dem Gedanken, ist eigentlich schon der Fehler, dass man jemand anderen dafür verantwortlich macht. Und die jungen Leute, die ich kenne, denen ich begegne, die fangen bei sich an und die benutzen mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit kein Plastik und die essen auch kein Fleisch und die sind aber letztendlich nicht missionarisch und sehen zwar an mir, dass ich das anders handhabe, aber kritisieren das auch nicht, sondern ich fange dann an, mein Verhalten zu hinterfragen und denke so, das kann eigentlich nicht sein.
Durch den Blick auf die Jüngeren.
Ja, dann. Genau. Und das finde ich interessant. Ich glaube, da steckt ein Potenzial drin.
Und wenn Ihre Tochter mit der Klasse in ihre Filme geht, geht sie auch auf die Demos am Freitag?
Ja, das war total ärgerlich. Ich sage es wirklich, wie es ist. Das war nämlich genau der Konflikt. Diesen Termin mit Disney, den hatten wir Monate vorher verabredet und genau an dem Tag war die Kundgebung, es war ein Freitag und Greta stand vor dem Brandenburger Tor und hat geredet und wir saßen im Kino. Es war wirklich ärgerlich. Ich wollte da unbedingt hingehen.
Jetzt sind wir heute ja auch zusammen, weil ein neuer Film mit Ihnen in den Kinos läuft. All My Loving heißt er. Es geht um drei Geschwister, alle so mittleren Alters. Alle stecken mittendrin in ihrem Alltag. Julia, die Älteste, ist so Anfang 40, trauert um den einzigen Sohn, der verstorben ist. Und das macht die Beziehung recht schwierig. Mündet dann in einer exzessiven Hundeliebe. Sie sind Stefan, der Mittlere, der eigentlich Pilot ist mit Porsche und Penthouse, aber auch sehr alleine und einsam wirkt und immer diese traurige Lebensgier im Blick hat und versucht, das vielleicht ein bisschen zu trösten, ab und zu mit einem One-Night-Stand. Ich weiß nicht, ob es hilft. Und Nesthäkchen Tobi ist der Dritte im Bunde, ein dreifacher Vater und Dauerstudent, der versucht, diesen Alltag eben auch auf die Reihe zu kriegen.
Oh, wow, ich wünschte mir, ich könnte einmal einen Film, den ich gemacht habe, so zusammenfassen. Oh,
Sie können so viele andere wunderbare Dinge. Warum haben Sie zugesagt, als die Rolle des Stefan Ihnen angeboten wurde? Mögen Sie Uniformen? Der sitzt ja immer in seiner schicken Uniform in der Bar.
Ja, ich fand es erstmal sehr einladend, so als Spielsituation. Ich fand die einzelnen Situationen, in der die Figur gezeigt wird, so interessant, dass ich dachte, es macht bestimmt Spaß, sich da rein zu fantasieren. Also diese Idee, dass jemand nicht mehr fliegen kann, weil er nicht mehr gut hört und sich dann immer noch in einer Pilotenuniform in Hotelbars rumtreibt, um Frauen abzuschleppen, fand ich irgendwie eine gute Spielsituation oder reizvoll. So.
Hat auch was Trauriges natürlich.
Total, was für ein armer Typ. Ja, also klar, bei aller Gemeinsamkeit und auch Identifikation und allem Verständnis ist es doch sehr armselig, wenn man sich anguckt, wie der sein Leben fristet.
Auf einem noch sehr hohen Lebensstandard, muss man ja mal sagen. Ja, er fährt den Porsche, ist sehr, sehr stylisch gekleidet.
Porsche, also ich bin, glaube ich, zum ersten Mal bei den Dreharbeiten in meinem Leben mit einem Porsche gefahren. Und das, was mir aufgefallen ist, wenn man da den Zündschlüssel rumdreht, macht der so.
Ja. Ach, der hat noch so einen Zündschlüssel.
Ja. Ja, ja, aber das ist alles elektronisch, glaube ich. Also ich glaube, das Geräusch kommt auch von Band oder keine Ahnung. Ich dachte nur, was ist das für ein Auto, was aufheult, wenn man den Schlüssel rumdreht, ja?
Ja, die Männer, die sich den kaufen, lieben wahrscheinlich genau dieses Geräusch ja, oder die
wahrscheinlich.
Frauen.
Was mir halt auch gefiel, ist dieses Sinnbild, ja, dass man sagt, da hört einer nicht mehr richtig oder ist taub geworden für sein Umfeld und der hört seine Tochter nicht mehr und nimmt sie auf die unmöglichsten Veranstaltungen mit und hört ja auch nicht zu, wenn sie ihm sagt, dass sie alleine ist und dass sie jemanden braucht. Und was mir auch gefällt, ist, dass das Gehör ja unmittelbar mit dem Gleichgewichtsgefühl verbunden ist und dass diese Figur offensichtlich aus dem Gleichgewicht geraten ist und dass man jemanden sieht, der sich selber komplett verloren hat und sich entfremdet hat. Und es mündet halt darin, dass man vorgibt, jemand anders zu sein und sich als Pilot in eine Hotelbar setzt mit einem Kostüm.
Lars Eidinger, heute unser Gast beim HR3 Sonntagstalk. Lars Eidinger ist unser Gast heute hier im HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Wir kennen ihn natürlich von ganz unterschiedlichen Kinoproduktionen, von Theaterproduktionen und im aktuellen Film All My Loving erinnern Sie mich ein bisschen an einen Freund, der lange als Regisseur gearbeitet hat, dann rausgeflogen ist in der Produktion, weil er cholerisch war und das auch über Wochen nicht formulieren konnte. Sie spielen einen Piloten.
Ah ja, wer war das denn?
Ja, den Namen des Regisseurs werde ich jetzt nicht verraten. Aber wenn das Leben anklopft und es bringt dann Probleme, fällt es ja vielen schwer, drüber zu reden. Kennen Sie diese Situation? Stefan hat das ja in der Rolle, die Sie spielen, auch in All My Loving.
Ja, ich habe eher das Gefühl, es vergeht ja kein Tag, wo man sich nicht selber auch komplett in Frage stellt und das, was man macht. So. Und das ist natürlich, ich bin natürlich jetzt in einem Alter mit 43 Jahren, wo man anfängt, Bilanz zu ziehen und so überlegt, was von dem, was ich mal wollte, was ich mir versprochen habe vom Leben, hat sich eingelöst.
Wie fällt die Bilanz aus?
Ja, also ich habe schon das Gefühl, das, was alle immer sagen, das Leben geht schnell vorbei und so, das stimmt hundertprozentig. Also es ist schon erschreckend, ja, auch wenn ich jetzt, meine Tochter ist 12 Jahre alt, wenn ich überlege, wie schnell die gewachsen ist und wie groß die jetzt ist, ja. Und
klingt mal wie der alte Großonkel, der immer gesagt hat, ach Kinder, seid ihr groß geworden,
ja,
plötzlich
genau.
Sagt man es selbst.
Ja.
Theater AG und dann Ernst Busch Schauspielschule in Berlin, direkt von der Schule übernommen worden an die Schaubühne. Also was den Lebensplan angeht, läuft es doch besser als bei Stefan in All My Life. Weil er sagt ja, ich will nur fliegen, das sagt er doch beim Arzt und hat auch diese sehnsuchtsvolle Traurigkeit in der Stimme. Und ich kann mir vorstellen, Sie wollten doch immer nur spielen.
Ja, das stimmt. Und insofern hat sich das alles eingelöst oder erfüllt. Aber trotzdem hört man ja nicht auf zu träumen. Also das ist auch, glaube ich, wichtig, ja, dass man sich immer neue Ziele setzt. Und ich merke schon, dass Hollywood nach wie vor so ein Sehnsuchtsort ist, ja. Und ich habe jetzt gerade, wie gesagt.
Wie kratzt der denn an, der Sehnsuchtsort?
Naja, das
oder
immer,
klopfen Sie an?
Nee, das eben, nee, der, also ich klopfe nicht an.
Darf man das nicht als Lars Eidinger? Muss man warten, bis die sich melden, oder?
Ach, das darf man schon, aber es bringt leider nichts. Mhm. Also es ist zumindest meine Erfahrung. Ich wünschte mir, es würde gehen. Ich würde den ganzen Tag an die Tür klopfen, glaube ich. Aber also alle Regisseure, denen ich bisher Briefe geschrieben habe oder die ich umworben habe, mit denen habe ich nie auch nur einen Film gemacht. Das ist im Grunde.
Gut, das ist so wie bei Liebhabern, denen man hinterherläuft, ne? Man muss eigentlich, muss es immer umgekehrt sein.
Ja, ist aber eigentlich schade, ne? Weil dieses Taktieren ist ja eigentlich so liebesfeindlich. Ich denke das auch immer so, wenn so bei die erste Liebe und so, warum muss das immer alles so unglücklich sein oder so kompliziert sein? Warum kann ich nicht einfach zu jemandem hingehen, einem Regisseur und sagen, du, ich finde dich toll, ich wäre gern mit dir, aber ich habe jetzt gerade wieder eine Absage bekommen für einen Film, den ich gerne gemacht hätte und so. Da glaubt man ja auch immer, man denkt immer so, der kriegt alles, dem gelingt alles und so, der hat einen Höhenflug oder was weiß ich. die Realität sieht ja ganz anders aus. Also es gibt auch große Filme, da gehe ich zum Casting, hoffe, dass ich die Rolle kriege. Und bei mir ist es wirklich, ich will mich nicht beschweren, aber erfahrungsgemäß, wenn ich was unbedingt haben will, dann kriege ich es meistens nicht. Ja.
Meine Schultern sind breit, weinen Sie sich ruhig aus, Herr Eidinger.
Nee, aber vielleicht aber ist es wirklich so, wie Sie sagen, vielleicht ist es so, wie, das wirkt ja auch abschreckend auf jemanden, den man umwirbt. Ja, da muss man sich schon ein bisschen rar machen oder taktieren oder keine Ahnung. Mir liegt sowas nicht so richtig. Ja, ich bin dann vielleicht dann doch zu aufrichtig oder so. Ich bin auch zu dem Regisseur hingegangen beim Bayerischen Filmball und habe gesagt, da war die Entscheidung noch nicht gefallen. Ich habe gesagt, du, ich will unbedingt diesen Film mit dir machen und du machst doch keinen Fehler, wenn du mich besetzt. Ja, du kennst mich doch, du kennst mich doch als Schauspieler und so. Du gehst doch da kein Risiko ein. Besetz mich doch einfach. Ich will das spielen. Du hast mich gecastet.
Ich kann das, ja.
Er hat sich das so angehört, ja, und so und hat mich angelächelt und jetzt hat die Rolle ein anderer bekommen.
Nein, man muss es natürlich annehmen und in All My Lovings machte Stefan dann ja so, dass er an der Bar sich einen Drink bestellt und dann die Frauen auf dem Hotelzimmer abschleppt. Was machen Sie dann? Ich meine, diese Absage muss man ja auch annehmen können. Die sickert ja ein.
Ja, ich meine, in der Konsequenz von der Figur müsste ich eigentlich am ersten Drehtag von dem Film, für den ich beim Casting war, im Kostüm stehen und so tun, als wenn ich dabei wäre.
Keine schlechte Idee eigentlich. Lassen Sie uns vielleicht kurz drüber nachdenken. Ja? Wir halten diesen Gedanken und reden gleich weiter an diesem Sonntag mit Lars Eidinger. Lars Eidinger ist unser Gast des Tages und wie wir alle, und bei Ihnen dann doch überraschend, gibt es Rollen, die Sie nicht bekommen. Und wir haben gerade überlegt, ob vielleicht eine Möglichkeit wäre, einfach am Set zu erscheinen, obwohl man nicht gebucht wurde.
Da gibt es doch diesen Film Zoolander, wo Ben Stiller dieses Model spielt, der immer jedes Jahr den Preis gewinnt. Und an dem Tag, als er ihn nicht gewinnt und der Name trotzdem auf die Bühne geht.
Aber wie schaffen wir das Leben? Ich meine, wir alle scheitern. Alle drei Figuren in All My Loving scheitern immer wieder. Sie scheitern an einer unverarbeiteten Trauer. Das ist bei der Julia so. Sie scheitern, weil sie den Job nicht mehr haben, die sie lieben. Sie scheitern, weil sie ihre Diplomarbeit nicht zu Ende bekommen. Dieses Umgehen mit dem Scheitern, das wird ja eben auch sichtbar, wenn man erst nicht mehr 18 ist, wenn man eben dann Mitte 30 ist und mittendrin steht im Leben.
Ja, und ich glaube, dass es tatsächlich ein kulturelles Problem ist. Also ich habe das auch relativ spät erst verstanden. Ich war so als Jugendlicher und als Kind sehr getrieben von so einem falschen Ehrgeiz, immer der Beste sein zu wollen. Ja.
Warum und falsch?
Na, weil man kann nicht immer der Beste sein. Und es macht einen auch nicht glücklicher, erfahrungsgemäß. Also die größten Stars und die erfolgreichsten Menschen, siehe Michael Jackson oder andere Schauspieler, die eigentlich Vorbilder sind für viele und sich dann alleine im Hotelzimmer eine Überdosis spritzen, das zeugt ja nicht davon, dass die alle irgendwo angekommen sind, sondern eher im Gegenteil, dass sie sich verloren haben auf dieser Suche. Das meine ich mit falschem Ehrgeiz, dass ich auch glaube, oder das meine ich mit, dass es ein kulturelles Problem ist. Wir haben ja keine wirkliche Kultur des Verlierens. Also mir ist es aufgefallen, als die deutsche Nationalmannschaft ausgeschieden ist, da war der erste Aufsteller auf der Straße, der erste Bild-Zeitungsaufsteller, da stand Ende Legende. So, das ist ja kein, da fängt man ja die Leute nicht auf oder geht damit um. Mhm. So. Und das Kuriose ist ja, das ist mir irgendwann klar geworden, dem Sieger, der hat ja schon den Sieg als Belohnung. Es geht ja eher, man müsste sich ja immer eher um die vermeintlichen Verlierer kümmern. Die sind ja auch immer in der deutlichen Mehrzahl.
Aber die haben eher die Scham als unser Mitleid oder in den Arm genommen zu werden. Die sitzen dann ja immer auf dem Rasen, bleiben wir bei dem Bild des Fußballs, haben die Beine etwas breit, die Hände drüber und verbergen ihre Tränen dann. Ja? Also mit dem Verlieren hat man ja auch gleichzeitig schon mal die Scham gebucht, wenn es nicht geübt ist.
Ja, aber die Scham ist ja auch ein interessantes Stichwort, weil da habe ich auch gemerkt, es ist eigentlich ein Gefühl, an das ich so am schwersten rankomme. Es hat ja ganz viel mit dem Gedanken zu tun. Also ich hatte eine Situation, vor 2 Jahren habe ich einen Film gedreht, Die Blumen von gestern. Da wollte der Regisseur Chris Kraus, dass ich mich schäme vor der Kamera. Ja, und ich habe plötzlich gemerkt, ich kann das gar nicht. Ja, und das liegt daran, dass ich als Schauspieler oder als Mensch im Grunde so viel Aufwand betreibe, den anderen vorzuspielen, dass ich selbstsicher bin, um genau diese Scham zu kompensieren. Ja? Und dass es ein Gefühl ist, was ich gar nicht mehr offenbaren kann. Ich komme da gar nicht mehr dran. So, ich tue die ganze Zeit so, als wenn ich gar keine Scham hätte. Es wird mir auch oft attestiert, dass man sagt, hier, der ist schamlos und angstfrei. Das Gegenteil ist ja der Fall.
Das fragen wir uns ja immer, wenn wir Sie beim Spiel beobachten. Wie schaffen Sie es zu überwinden? Und Sie sagen jetzt im Grunde, ist es fast wie abtrainiert?
Ja, nee, oder ich glaube, im Grunde geht es darum, sich der Scham zu stellen und der Angst. Ich würde zum Beispiel behaupten, dass ich sehr ängstlich bin, aber sehr mutig. Ja? Was natürlich erstmal vordergründig ein Widerspruch ist, aber ich glaube, daran liegt genau der Reiz, wenn man mir zuguckt. Dass man sieht, wie da jemand seine Widerstände überwindet. Ja? Und der Zuschauer, der sich dann identifiziert, der geht diesen Weg mit.
Aber wie schaffen Sie das immer wieder? Sie schaffen das ja auch vor den Augen anderer und wir schaffen es ja noch nicht mal oft im Verborgenen.
Na, ich glaube, weil ich für mich erkannt habe, dass wenn ich mich diesen Ängsten stelle, dass ich da eine Energie oder eine Intensität draus beziehe, von der ich profitieren kann, aus der heraus ich kreativ sein kann und schöpferisch. Ich habe so manche, das hört sich jetzt total doof an, aber es ist eine Erfahrung, die ich habe, wenn ich zu einem Casting gehe und bin nicht wirklich gut vorbereitet, bin ich besser, als wenn ich richtig gut vorbereitet bin. Und es liegt einfach daran, dass ich Angst habe.
Hoffentlich geht es meinem Sohn morgen auch so.
Ja, das ist ein schlechter Tipp für alle Schulgänger, auf jeden Fall. Nee, aber ich merke einfach, dass ich dann eine Energie mobilisiere, um darüber hinwegzutäuschen, dass ich offensichtlich nicht gut vorbereitet bin.
Und was ist das für eine Quelle, die Sie dann aktivieren? Das ist
Scham, glaube ich. Mhm. Ich glaube, es geht darum, die Scham zu verbergen. Und ist ja auch interessant, ich habe da neulich drüber nachgedacht, dass so ich habe das nie verstanden, dieses Feigenblatt vor dem Geschlecht von Adam. Ja, weil die sind ja nur zu zweit. So, warum hat er jetzt dieses Blatt da vor? So, aber das scheint was damit zu tun zu haben, mit dem Apfel, mit der Verführung und damit, dass man zum Menschen wird. Und die Scham ist das, was den Menschen ausmacht.
Unser Gast heute an diesem Sonntag ist Lars Eidinger. All My Loving ist der aktuelle Film, der ist seit Donnerstag im Kino. Lars Eidinger ist heute unser Gast hier im hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und es ist ein Episodenfilm, All My Loving, und drei Geschwister spielen die Hauptrolle. Der eine ist Pilot, der aber nicht mehr fliegen kann aufgrund von Schwindel- und Hörproblemen. Der zweite ist ein Vater von drei Kindern und ein bisschen am Limit mit Haushalt, den alten Eltern, die gepflegt werden müssen, und einer Diplomarbeit, die noch nicht zu Ende geschrieben wurde. Und der Schwester, die noch immer den Rucksack der Trauer trägt nach dem Verlust des einzigen Kindes. Wie berühren die sich noch, diese drei?
Na, der Film fängt eigentlich mit einer Begegnung der drei an und man sieht aber relativ schnell, die halten es eigentlich keine 5 Minuten miteinander aus. Es eskaliert sofort und die streiten sich und dann gehen sie auseinander und dann, der Film ist eingeteilt in drei Episoden und die konzentrieren sich dann jeweils nur auf einen der drei Geschwister. Mir ist nochmal bewusst geworden, diese letzte Episode, wo Hans Löw die Hauptrolle spielt, wo die Eltern porträtiert werden, die ist eigentlich so ein bisschen die Erklärung auch für das, was man da vorher erlebt. Ja? Und man hat es eigentlich...
Die Sprachlosigkeit, das nicht in den Arm genommen werden, nicht gesehen werden.
Genau, das ist ein Vater, der offensichtlich weder Interesse noch Emotionen seinen Kindern entgegenbringen kann.
Wunderbar gespielt von Zapatka, ne?
Ja, und dann hat man das Gefühl, dass man plötzlich versteht oder eine Ahnung davon kriegt, warum man es bei den drei Geschwistern eigentlich ist jetzt ein harter Begriff, aber ich würde so wirklich von emotionaler und seelischer Verkrüppelung sprechen. Ja, dass man das Gefühl hat, die arbeiten sich an was ab, von dem sie gar nicht mehr so richtig wissen, was es ist.
Ist es ein Generationsproblem der Eltern, über Gefühle nicht tatsächlich reden zu können? Oder können wir als Kinder, egal wie alt wir sind, dann unsere Eltern doch nicht tatsächlich verstehen?
Na, was ja verblüffend ist, dass man es tatsächlich immer von Generation an Generation weitergibt. Ja? Und da gibt es eine tolle Anekdote, die hat mir Thomas Ostermeier, der Regisseur, mit dem ich eigentlich die meisten Stücke an der Schaubühne gemacht habe, mal erzählt. Und zwar hat er in München von Fleißer Starker Stamm inszeniert und hat eigentlich seinen Vater porträtiert. Und er war bis zu dem Zeitpunkt noch nie im Theater und hat sich was von ihm angeguckt. Und da das in den Münchner Kammerspielen war, unweit von dem Ort, wo Thomas Ostermeier groß geworden ist.
Hatte der Vater keine Ausrede mehr.
Ist der Vater gekommen, hat sich die Premiere angeguckt und Thomas hatte natürlich totale Angst. Was sagt jetzt mein Vater, wenn er sich da auf der Bühne sieht? Und nach der Premiere begegnen sie sich und der Vater sagt, das gibt's doch nicht, das war mein Vater.
Wie gruselig.
Und das ist, ja, aber ich glaube, dass genau darum geht's.
Aber kennen Sie, haben einen Bruder, kennen Sie das aus der eigenen Familie, dann auch, dass solche Muster übertragen werden?
Total. Ich bilde mir ein, man arbeitet sich an nichts mehr ab als an dem. So, ob man seine Eltern jetzt, ob man sich von denen distanziert oder ob man denen nacheifert. Aber es ist immer in einer direkten Verhältnismäßigkeit.
Oh mein Gott, ich habe noch mal 10 Jahre mehr und ich dachte, es ist irgendwann mal vorbei.
Ja, aber man sieht ja auch an meiner Figur und der Episode, dass der es auch sofort an seine Tochter wieder weitergibt. Ja? Ich behaupte ja mittlerweile, dass wenn man Gesellschaft wirklich essentiell oder langfristig verändern will, da muss man genau dabei anfangen, ja? wie man Kinder erzieht, wie man mit Kindern umgeht, weil wir uns alle im Grunde an diesen Traumata abarbeiten. Und unsere Eltern oder wir selber machen das ja nicht aus einer Boshaftigkeit, sondern wir machen das oft einfach aus einer Unwissenheit heraus. Und wenn man den Leuten da eine Hilfestellung geben würde und so über gewisse Phänomene aufklären würde und sagen, du, wenn du dein Kind so oder so behandelst, dann mach das mit dem Kind das und das.
Aber Väter machen es doch schon heute anders als die Generation der Großväter und der Urgroßväter. Also es verändert sich doch etwas. Ich will mal ein bisschen Hoffnung jetzt reinbringen. Oder?
Ja, aber also ich finde, wir haben eine Sache zum Beispiel bei unserer Tochter intuitiv richtig gemacht. Wir haben die halt immer mitgenommen und wenn wir mit der mit Freunden am Tisch saßen und die wollte was sagen, dann haben wir sie zu Wort kommen lassen und haben sie angehört. Ich beobachte ganz oft, wenn am Nebentisch Kinder sitzen, dann kriegen die ihr iPad vor die Nase gesetzt und dann unterhalten sich die Eltern daneben. So,
Horror.
Wenn man die Kinder nicht ernst nimmt, dann muss man sich nicht wundern, wenn die irgendwann keine Lust mehr haben, mit den Eltern Zeit zu verbringen und da am Tisch zu sitzen und quengelig werden und was weiß ich. Das sind ja ganz einfache Phänomene. Also ich fände es tatsächlich gut für eine Gesellschaft, wenn man den Leuten da helfen würde.
So. Wer sollte das denn übernehmen?
Ja, so wie wenn man, also kein Mensch setzt sich einfach ins Auto und sagt, ich kann das schon, ich mache das schon intuitiv richtig, sondern alle machen Führerschein. Warum gibt es sowas nicht? Warum gibt es nicht so wie Schule für Eltern? Warum gibt es das nicht?
Um Muster aufzubrechen?
Ja, um eine Form von Bewusstmachung. Ich meine, im Grunde ist ja auch sowas wie eine Analyse oder eine Therapie nichts anderes. Ja? Und ich bin auch noch so groß geworden, dass man sagt, das sind irgendwie kranke Leute und bloß nicht zum Psychiater und sowas mit dem los. Der geht zum Analytiker und legt sich da auf die Couch und so. Inzwischen ist mir völlig klar, dass es gibt nichts Schöneres als, ich habe es leider noch nicht gemacht. Aber
ich wollte gerade sagen, wie lange sind Sie schon?
Nee, ich habe es bei meiner Frau mitbekommen und so. Das ist einfach der absolute Genuss zu sagen, ich nehme mir eine Stunde am Tag Zeit und da rede ich über mich und mache mir Gedanken über mich. Ja? Das ist ein Luxus und das ist letztendlich führt es zu einer totalen Verbesserung des Lebens und der eigenen Wahrnehmung und einer Bewusstmachung. So.
Vielleicht reden wir gleich über das Theater, was Ihnen das schenkt. Lars Eidinger, unser Gast heute beim hr3 Sonntagstalk. Lars Eidinger ist festes Mitglied der Berliner Schaubühne seit 1999. Was schenkt Ihnen das Theater, das Spielen auf der Bühne?
Mir bedeutet es wirklich wahnsinnig viel. Ich habe zum Beispiel mittlerweile festgestellt, ich meine, es ist dann wirklich so Nörgeln auf höchstem Niveau, wirklich First World Problems, aber ich merke schon, ich verdiene inzwischen deutlich mehr als DJ als am Theater. Ja, es ist einfach so.
Autistic
und
Disco.
Dann denke ich so, okay, was hält mich denn da überhaupt noch? Eigentlich macht es ja nur Probleme, auch was so Drehpläne angeht. Ja, die stöhnen alle immer, wenn ich ein Filmangebot habe und dann sage ich, ich habe die und die Vorstellung und so, und dann werden die Drehpläne da drumherum gebaut und man gerät ständig in den Konflikt. Es ist wirklich mittlerweile die reine Liebhaberei, aber ich kann es mir ohne Theater nicht vorstellen. Es bedeutet mir wirklich alles.
Was heißt dieses alles?
Mich fragen immer Leute, wenn man Trauer oder so eine große Emotionalität darstellen muss oder so, ob man sich da hilft mit privaten Ereignissen, dass man sagt, ich stelle mir vor, der und der geliebte Mensch ist gestorben oder so. Bei mir ist es wirklich mittlerweile umgekehrt. Ich profitiere in meinem Leben von dem, was ich in der Fiktion erlebe. Also die Erlebnisse, die ich auf der Bühne habe, davon profitiere ich privat als Persönlichkeit. Und die gehen ja oft übers Alltägliche hinaus. Man betritt ja da ganz andere Sphären und Dimensionen von dem, was man sich überhaupt vorstellen kann im Leben oder was überhaupt erfahrbar ist. Da geht es ja wirklich um Leben und Tod. Mhm. Und diese ganzen Begriffe, wie die Bretter, die die Welt bedeuten und so, die leuchten einem dann plötzlich alle ein.
Klar, ganz bekannt seit 2008 im Hamlet und seit 2015 in Richard der Dritte. Neulich hat sogar mal die Kanzlerin zugeguckt. Hat die sich eigentlich angekündigt oder sitzt sie dann plötzlich im Publikum?
Die war ja unmittelbar, also 2 Wochen nachdem sie in Hamlet war, war sie ja noch in Richard.
Genau.
Das hat mich schon sehr gefreut. Nee, umgekehrt.
Sie war und sie hat Richard. Karten bekommen. Ich bin ein bisschen neidisch.
Ja, das Lustige ist, dass wenn mich Freunde fragen, ob ich ihnen Karten besorgen könnte, dann sage ich immer, ja, es gibt noch so die Angela Merkel-Karten, habe ich die immer genannt. Weil es gibt immer so sechste Reihe Mitte, so die besten Plätze, die werden wirklich bis zum Schluss freigehalten, falls sich irgendein hochkarätiger Politiker ankündigt oder so. Und plötzlich, ich glaube, das war jetzt zum ersten Mal in den 10 Jahren, in denen ich an der Schaubühne bin, saß da tatsächlich Angela Merkel.
Spielt man anders, wenn die Kanzlerin
zuschaut? Ich bin ja 20 Jahre an der Schaubühne. Entschuldigung, 10 Jahre. Oh Gott, ja. Ich bin schon über 20 Jahre an der Schaubühne. Ja, nee, also die wurde angekündigt und da waren auch alle aufgeregt. Und ich habe dann immer überlegt, wie ich das jetzt irgendwie thematisieren könnte, ohne dass es zu plump ist oder dass sie sich vielleicht drüber ärgern könnte oder dachte dann auch so manche
Sachen. Vielleicht
will
sie das ja auch gar nicht. Ich will sie einfach
nur. Ich wollte es aber. Nein, sie will es auf keinen Fall. Also das war mir schon klar. Aber ich dachte, ich kann jetzt nicht einfach so tun, als wenn sie nicht da ist. Ich muss es irgendwie thematisieren.
Und wie haben Sie es gelöst?
Na, bei Richard, es fiel mir dann eigentlich im Spiel auf, gibt es einen Satz ziemlich zu Beginn, das hat man davon, wenn Männer sich von Frauen regieren lassen, sagt Richard. Und da habe ich halt auf sie gezeigt. Und das fanden dann doch alle lustig. Oder die meisten hatten auch schon bemerkt, dass sie da ist.
Sind Sie treu eigentlich, wenn Sie so lange schon, wir haben gerade eben nochmal beide nachgerechnet und Sie haben erstaunt festgestellt, es sind schon 20 Jahre.
Ob ich treu bin?
Ja, ich meine beruflich jetzt.
Ja,
der Schaubühne.
Ich habe schon verstanden.
Sie können auch gerne über Ihre andere Treue reden, aber ich meine das jetzt bezogen auf die Schaubühne.
Ja, ich bin mir schon bewusst, was für ein extremes Privileg das ist, morgens aufzustehen und sich zu freuen, zur Arbeit zu gehen. Und so ist es bei mir wirklich. Wenn ich abends zur Vorstellung fahre, freue ich mich auf die Vorstellung jedes Mal. Da habe ich so ein bisschen aus der Erfahrung gelernt, so blöd es jetzt klingt, ich hatte damals einen Fußballverein, der hieß FC Sternmarienfelde und wir waren wahnsinnig erfolgreich. Wir waren auch zweimal Berliner Meister und irgendwann wurden wir aber in Ligen eingeteilt, ja. Und dadurch, dass der Verein so schlecht war, haben wir in der untersten Liga gespielt. Und wir waren aber eine sehr gute Mannschaft. Und wir haben dann in der Kreisklasse gespielt und haben jedes Spiel 30-0 gewonnen. Und dann hat sich viel so diese Mannschaft auseinander. Und alle wechselten in andere Ligen. Und ich bin damals auch abgeworben von einem Verein, der in der höchsten Liga gespielt hat. Und bin dann da hingegangen und habe 2 Monate später den Spaß an dem Sport verloren und habe aufgehört und habe gemerkt, wie sehr das immer noch mit meinen Freunden und mit der Mannschaft zu tun hatte, gar nicht nur mit der Lust am Fußball.
So ist es da, bei der Schaubühne
da
auch?
Da denke ich auch immer dran. Ja, dass ich sage, was will ich denn mehr, als dass es mir Spaß macht, mit denen Theater zu spielen? Vor einem halben Jahr habe ich ein Angebot vom Broadway gehabt, in King Lear zu spielen. Und da habe ich schon gemerkt, klar, für einen Moment denkt man so, wow, ich würde jetzt da 5 Monate in New York leben und da arbeiten und da Theater spielen. Und das habe ich dann letztendlich absagen müssen aufgrund der Schaubühne. Die brauchen mich einfach für den Spielplan. Und ich hätte dann 5 Monate, hätten die keine Vorstellung mit mir ansetzen können. Insofern bin ich dann schon treu, ja. Und ehrlich gesagt, habe ich da auch nicht lange gehadert. So, es war eigentlich relativ klar, dass es nicht geht.
Merken Sie das eigentlich? Wahrscheinlich die Kanzlerin natürlich in Reihe 6 Mittelplatz ist das nicht so. Aber wenn in Reihe 4 an der Seite jemand einnickt oder auf sein Handy schaut, all diese Dinge, merkt man das, wenn man auf der Bühne steht?
Ja. Ja, ist auch nicht so leicht, damit umzugehen. Also gerade, wenn man den Anspruch hat, wie ich, die Leute konkret anzugucken beim Spielen. Es gibt ja auch viele Schauspieler, die gucken nur in Richtung Publikum oder so und meiden eigentlich den direkten Blick. Den auszuhalten, ist nicht so einfach. Es stellt ja auch eine Überforderung für den Zuschauer dar, das merke ich immer wieder. Die Leute werden dann ganz unruhig, wenn man sie direkt anguckt. Es ist ja fast einfacher, einfach irgendwie in den abstrakten Raum zu spielen, aber die Leute mitzunehmen und anzugucken, weil man ist ja doch oft auch mit Gesichtern konfrontiert, die jetzt, wo man jetzt, der kämpft gerade mit dem Einschlafen oder ist gelangweilt oder...
Das sehen sie alles, ne?
Ja, ja, und dann muss man damit klarkommen, so, aber ich bilde mir ein, dass es sowohl für mich als auch für den Zuschauer am Ende ein intensiveres Erlebnis ist.
Eigentlich ist es ja eine Einladung ihrerseits, gemeinsam eben auf eine Reise zu gehen, ne? Eine Herzreise, eine Kopfreise.
Ja, und deswegen ist auch dieser deutsche Begriff so viel treffender im Grunde als im Englischen, und zwar Unterhaltung. Also es geht darum, sich mit den Leuten zu unterhalten. Um Kommunikation.
Lars Eidinger, unser Gast heute beim hr3 Sonntagstalk. Lars Eidinger ist so unser Gast heute an diesem Sonntag. Und wenn er nicht auf der Bühne steht oder an einem Set einen aktuellen Kinofilm dreht, dann passt in Ihren Terminkalender auch immer noch mal Autistic Disco. Ich habe, als Sie in Frankfurt waren, von draußen die Scheibe angeatmet, weil natürlich sofort alle Karten weg waren. Was schenkt Ihnen das, dieses DJing? Das ist ja ein unglaublicher Erfolg. Und Sie haben gerade schon gesagt, bringt auch gut Kohle.
Waren Sie da nicht da?
Nein, also ich stand
sind
außen.
Sind tatsächlich nicht reingegangen?
Nein.
Ach, sehr schade.
Es ging ja nicht mehr.
Es war wirklich das schönste DJ-Erlebnis meiner DJ-Karriere. Also ich habe nichts Schöneres erlebt als diesen Auftritt in der Schirn. Wirklich Also ich habe das auch nicht erwartet. Es hieß schon im Vorfeld so, es war innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft.
Wir nehmen das Kompliment natürlich hier in Hessen gerne an, aber das Publikum trägt sie ja immer, egal wo sie auflegen.
Ja, aber es gibt schon viel Skepsis auch, wenn ich dann irgendwo auflege, dann denke ich, wieso muss denn der Schauspieler jetzt auch noch auflegen oder so? Doch.
Immer noch?
Ja, das passiert schon, ja. Und gerade in Berlin sind die Leute schon auch oft sehr satt, ja, und distanziert oder dann dauert es, bis man die Leute wirklich verführt mitzumachen und so.
Wie schaffen Sie das denn, dass Sie sich so fallen lassen? Also Sie lassen sich ja fallen, aber das Publikum lässt sich dann ja...
Ja, aber ich schaffe es ja auch manchmal nicht. Also wenn es dann nicht stimmt, dann funktioniert es auch nicht.
Das geht schon. Wann merken Sie das denn als DJ? Jetzt habe ich das, habe ich die Audience nicht, das Publikum nicht? Indem die Tanzfläche leer ist?
Oder? Ja, doch, schon. Ja, oder man, das ist ja das, was, glaube ich, tatsächlich so fast abhängig macht, so, dass man diese euphorischen Momente provozieren kann und dass man die gemeinsam erlebt. Und wenn die ausbleiben, dann funktioniert es halt nicht. Aber daher kommt ja auch ein bisschen der Begriff Autistic Disco. Da gibt es ja oft Leute, die mir auch schreiben. Und es gibt ja bis dahin, dass es Leute gibt, die sich über diesen Begriff ärgern, weil sie denken, ich würde mich da irgendwie erheben oder lustig machen über Leute mit autistischen Erkrankungen. Aber der Begriff kommt ja daher, dass mir aufgefallen ist, dass es eine komische, so ein Missverhältnis dazwischen gibt, dass man es ja eigentlich mit Leuten macht, aber sich dann von den Leuten so separiert und der DJ manchmal fast autistisch sein Set spielt und ihm eigentlich völlig egal ist, ob da Leute tanzen oder nicht und dass es kein Miteinander ist.
Aber wenn wir tanzen, sind wir auch ein bisschen autistisch im Sinne von abgekapselt für uns mit eigenen Erinnerungsinseln.
Ja, oder früher haben die Leute ja miteinander getanzt, jetzt tanzt man so vereinzelt. In einem Techno-Club richten sich die Leute alle mit dem Gesicht zum DJ aus, was ich auch toll finde, ja. Aber also da ist man tatsächlich dann am Ende gemeinsam einsam. Mhm.
Welcher Song geht immer?
Ja, ich habe lange gesagt Billie Jean von Michael Jackson. Inzwischen kann ich es fast selber nicht mehr hören. Was geht immer, ja.
Was ist denn auf Ihrer Playlist gerade auf 1?
Ich glaube, ich vergesse immer, von wie heißt der, Gigi
Dajustin? Anderson?
Nee, In My Mind. Das ist eigentlich ein total plumper Dance-Song, aber sowas berührt mich. Also es ist im Moment mein absoluter Favorit.
Und das Gefühl, wenn man dann da oben steht, ist das vergleichbar mit der Theaterbühne?
Manchmal denke ich, ich finde es fast schöner, weil es direkter ist, weil es wirklich um die reine Emotion geht. Und ich kriege da tatsächlich eine Ahnung davon, dass man die Leute übers Ohr viel direkter erreicht und dass da wirklich die Herzen aufgehen. Ja? Und beim Theater geht es halt dann doch viel auch über den Verstand. Trotzdem ist Theater oder die Auseinandersetzung viel komplexer und tiefgründiger.
Die Enttäuschung ist natürlich auch da, wenn ich jetzt den Theaterabend verlasse und ich habe mich nicht berühren lassen, egal ob es jetzt an mir oder am Ensemble lag, oder ich gehe in einen Club und die spielen keine Songs, die mich auch in diese euphorische Stimmung versetzen. Also man kann bei beidem ja eine Enttäuschung erleben.
Stimmt, aber da hatte ich ein interessantes Erlebnis, als wir mit dem Blumen von gestern, einem Film, den ich vor 2 Jahren gemacht habe, mit Chris Kraus auf Kinotour waren. Da bin ich oft in den Saal gegangen und habe die Reaktionen der Leute angeguckt und die haben immer komplett anders reagiert. Und es ist ja eine Konserve, es ist ja immer der gleiche Film. Und das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, weil wenn ich mit einem Theaterstück auf Tournee gehe und die Leute reagieren nicht, dann denke ich ja immer, ich bin schlecht. Ja? Mhm. Aber dass es auch ein Zusammenspiel ist und dass es auch manchmal wirklich einfach ein schlechtes Publikum gibt. Ja?
Oder
dass
die haben also auch eine Verpflichtung.
Absolut, ja. Oder die haben zumindest Anteil dran. Das ist den wenigsten aber klar im Publikum. Ja?
Gerade bei uns sind auch viele immer so reserviert, lehnen sich erstmal zurück und sagen, der muss erstmal machen hier.
Ja.
Dass ich meinen Hintern hochkriege.
Ja, genau. Ja, oft die Leute flitzen sich ja auch immer so hin. Ich meine, es ist auch okay, vielleicht bin ich auch selber so. Oder manche verschränken auch die Arme. Und ich lasse mir es dann doch manchmal nicht nehmen, die Leute auch darauf hinzuweisen, zu sagen, dann erlebst du nichts. Und ich habe auch Schwierigkeiten, zu dir vorzudringen. Wenn man sich nicht auf mich einlässt, dann wird man mich auch nicht verstehen. Und wenn man nicht bereit ist, zu verweilen und zu sagen, ich versuche, was den umtreibt und was in dem vorgeht, dann habe ich keine Chance. Ich kann die Leute nicht vergewaltigen. Ich kann sie nur verführen. Mhm.
Also wir verweilen heute mit Ihnen 2 Stunden an diesem Sonntagmorgen und unser Gespräch kann man auch gerne nochmal als Podcast nachhören. Lars Eidinger ist heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Lars Eidinger ist unser Gast heute hier im hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Heute gibt es eine Aktion. Also wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass heute Europawahl ist. Und es gibt eine große Sozialaktion, die ist bundesweit. 72 Stunden heißt die. Da werden Spielplätze renoviert, Altenheime, kann man mitarbeiten, Bienenhotels werden gebaut. Also tausende junge Menschen haben überall ganz unterschiedliche Projekte und engagieren sich 72 Stunden lang. Haben Sie jemals ehrenamtlich was gemacht, so in der Jugend?
Ich habe es nie gemacht, wenn ich ehrlich bin.
Und trotzdem ist Ehrenamt ja etwas, was auch ein soziales und ganz wunderbares Netz webt, manchmal ganz unsichtbar, manchmal sehr sichtbar in unserem Land. Halten Sie das Ehrenamt für wichtig?
Ich finde es schon wichtig. Ich hätte auch, das hört sich jetzt so doof an, aber ich hatte mich eigentlich gefreut auf den Zivildienst. Gut, ich wollte auf jeden Fall nicht zur Bundeswehr, aber ich dachte, das ist eigentlich eine Chance.
Dann wurde er abgeschafft?
Nee, es war so, dass ich mich an der Schauspielschule beworben habe, weil ich dachte, ich will einfach mal so eine Prüfung mitmachen und werde dann im Jahr danach, nach meinem Zivildienst, die große Runde machen und alle Schauspielschulen in Deutschland abgrasen und da vorsprechen, in der Hoffnung, irgendwo angenommen zu werden. Und habe, während ich Abitur gemacht habe, an der Ernst Busch, an der Schauspielschule in Berlin vorgesprochen. Es hat dann direkt geklappt. Und dann dachte ich so, nee, also ich will jetzt anfangen zu studieren. Ich mache jetzt keinen Zivildienst. Dann habe ich mich tatsächlich rausgewunden und habe dann Möglichkeiten gefunden, wie ich den Zivildienst umgehen konnte.
Sie haben ja sehr viele Follower auf Instagram und sind sehr aktiv in den sozialen Netzwerken. Wenn Ihnen eine Aktion zum Beispiel gefällt, sind Sie dann auch jemand, der das postet? Sie haben ja einen sehr humorvollen, oft auch ironischen Blick auf das Leben, zeigen natürlich auch mal ein Foto mit Claudia Schiffer auf einer Chanel-Show oder Kristen Stewart. Wäre so etwas auch etwas, um das zu posten?
Ja, ehrlich gesagt, wenn man sich meinen Feed oder meinen Account anguckt, dann taucht ja sowas kaum auf.
Eher nicht dann, ne?
Ja, aber die Frage ist eigentlich, warum mache ich es nicht, ne? Ich kriege natürlich auch oft Anfragen von Organisationen, die sagen, kannst du das machen und es wäre wichtig, du hast so viele Follower. Was man erstmal verstehen muss als Prinzip, das machen sich ja auch die ganzen Firmen zunutze, dass man diese privaten Accounts auch benutzen kann. Ja, das heißt, wenn ich jetzt im ARD-Frühstücksfernsehen bin und die bitten mich doch noch ein Foto vor der Kaffeemaschine zu machen für ihre Instagram-Follower und ich gehe am Nachmittag nach Hause und gucke, wie viele Likes ich dafür bekomme oder die Seite, dann haben die dafür 2 Likes bekommen. Wenn ich ein Bild poste, dann kriege ich dafür, wie bei dem Bild mit Angela Merkel, 15.000 Likes. So, das ist natürlich ein totales Ungleichgewicht. Das hat aber damit zu tun, dass der Account eine private Ausstrahlung hat. So, und in dem Moment, wo man das für andere Zwecke benutzt, missbraucht man das im Grunde.
Die Ihnen folgen, wollen dann eben Lars Eidinger mit dem, was sein Blick auf die Welt dann tatsächlich auch ausmacht.
Ja, ich würde ja behaupten, ich benutze das ein bisschen auch aus einer Eitelkeit heraus. Ich bewerbe damit auch teilweise meine Theatervorstellungen oder die Filme, die ich mache. Aber ich habe schon auch einen Kunstanspruch an das Ganze und versuche mich da einfach kreativ auszudrücken. So.
Achtung, Rutschgefahr, dann ist eine Banane davor. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber es sind wirklich sehr schöne Fotos. Die Fotos sind wirklich toll, also man sollte ihnen folgen.
Es ist ja auch immer ein Traum, oder darüber funktionieren ja auch über diese Sehnsucht so Filme, dass man die Welt mit den Augen einer anderen Person sieht. Und das finde ich schon reizvoll, ja, dass man den Leuten so einen Einblick gewährt, wie sieht man denn, wie denkt man denn, wie guckt man denn, was sieht man,
ja,
und
ihr
was
Fenster
ist einem wichtig.
Auf ihren Blick auf die Welt. Darf ich noch kurz einen Satz anfangen und Sie beenden den ganz kurz und knackig?
Ja, in sowas bin ich super schlecht.
Wir können es ja mal versuchen. Theater ist für mich
die Welt.
Auf meinem Nachttisch liegt immer
meine Knirschiene.
Ich reise an keinen Drehort ohne meinen
Koffer.
Als Vater könnte ich noch?
Als Vater könnte ich noch mehr zu Hause sein, auf jeden Fall, leider.
Mein nächster Drehort ist in?
Berlin.
Die Öffentlichkeit schenkt mir?
Aufmerksamkeit.
Lieber Lars Eidinger, die Zeit mit Ihnen rast und ich bedanke mich für dieses Gespräch am Sonntag.
Ja, gerne. Ich bedanke mich vor allem für die Zeit, wirklich. Also es ist so selten geworden, dass man einfach das Gefühl hat, man kann sich formulieren und es hört einem jemand zu. Und wir haben jetzt 2 Stunden geredet und wo hat man das schon?
Vielen Dank. Also. Ich höre Ihnen immer zu. Lars Eidinger, heute bei hr3 im Sonntagstalk.
Tschüss.
hr3. Die mit den Lieblingssongs.